Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Die Klimakrise ist da. Gar keine Frage. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Ich finde, es geht heute wirklich um ein topaktuelles und wirklich spannendes Thema. Denn neben Naturkatastrophen und massiven Problemen für unseren Planeten bedroht die Klimakrise auch zunehmend unsere Gesundheit. Kreislaufprobleme, Dehydrierung, zu hohe UV-Belastung, Hitzewellen, Infektionskrankheiten und. Obendrauf auch eine enorme psychische Belastung, die wirklich nicht unterschätzt werden sollte, unter denen auch wirklich viele Menschen leiden. Was jede und jeder von uns dagegen tun kann, wie wir körperliche und seelische Widerstandskraft, kurz Klimaresilienz, aufbauen, das kann uns die renommierte Wissenschaftsjournalistin und Bestsellerautorin Christina Berndt berichten, denn sie ist heute hier mein Gast. Ich freue mich sehr. Hallo Christina.
Ja, hallo Clarissa. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
Ich habe es ja gerade gesagt, viele Menschen fühlen sich wirklich vom Klimawandel überfordert. Sie erleben Ohnmachtsgefühle und Angst. Was macht das denn genau mit unserer psychischen Gesundheit?
Ja, das ist eine große Belastung für viele Leute. Also ich kann auch für mich sagen, ja, mir ist es auch nicht egal. Mich lässt es auch nicht kalt. Mich macht das schon immer wieder auch traurig, diese neuen Nachrichten zu hören und einfach auch so zu sehen, wie wir da in was reinlaufen und so wenig dagegen getan wird. Ja, und von daher tatsächlich, wenn man PsychotherapeutInnen fragt, dann sagen die, das begegnet ihnen inzwischen in ihrem Alltag mit ihren PatientInnen, die sie haben, wirklich häufig. Dass die sagen, das Klima ist ein ganz großes Problem für die Menschen und das schlägt so in verschiedener Weise auf die Seele. Zum Teil gibt es wirklich eine Klimaangst, man nennt das auch so, wenn man wirklich so Angstsymptome entwickelt, oder Solastalgie, das ist so ein bisschen so ein neuer Begriff. Im Grunde heißt es, mir bricht so meine Heimat weg, ja, alles, was so für mich zu Hause war. Das ist irgendwie nicht mehr. Und jetzt müssen das aber natürlich auch gar nicht so richtig große Begriffe mit Krankheitswert sein, sozusagen. Natürlich haben ganz viele einfach das, was ich auch verspüre, eine Belastung, einfach Sorgen und eine Traurigkeit, die einem das macht, wenn man dann wieder hört, dass man irgendwelche Gradziele nicht mehr erreichen kann oder die Eisbärbabys ihre Scholle nicht wiederfinden und jeden Tag so viele Arten sterben.
Ja, total. Also ich meine, da kann ich mich auch nur anschließen. Es ist wirklich schwierig, finde ich, aktuell, ne, so auch sich jeden Tag Nachrichten anzugucken, weil man irgendwie auch schon weiß, dass das halt wieder schlechte Nachrichten kommen. Und trotzdem muss man ja auch sagen, sprechen wir hier ja noch aus einer, in Anführungsstrichen, Luxussituation, weil wir jetzt noch nicht so konkret betroffen sind, natürlich doch auch an vielen Stellen. Aber ich glaube, was halt eine Riesenherausforderung ist, ist wirklich so diese Ohnmacht, ne? Oder so dieses Gefühl, ja, was können wir denn da jetzt eigentlich wirklich noch machen, ne? Irgendwie läuft alles so in die falsche Richtung. Und ja, ich glaube, ja, das ist halt wirklich eine Riesenherausforderung, weil es auch permanent da ist. Und so eine dauerhafte Angst ist, die ja aber nicht so eine akute Angst ist, weißt du, was ich meine? So ein bisschen kompliziert.
Nee, genau, ne? Man muss jetzt irgendwie keine akute Angst um sein Leben haben, wie wenn man einem Raubtier begegnet oder jemand im Dunkeln hinter einem herläuft und man denkt, wuh, was ist das? Sondern das ist sowas, was sich so über einen ganzen Tag legt und immer wieder so aufploppt und dem man halt auch so schlecht entkommt, ja. Und ich finde genau das, was du eben so gesagt hast, das ist schon mal total wichtig, dass man das dann auch für sich so ein bisschen einordnet. Ja, also was bedeutet denn das jetzt eigentlich für mein Leben hier? Und es ist natürlich so, Luxussituation hast du es genannt, hier bei uns in Mitteleuropa, da wird es jetzt nicht unser Leben kosten. Sehr wahrscheinlich nicht, wenn wir jetzt uns nicht ganz falsch verhalten, dann ist die Gefahr jetzt nicht so akut so groß. Und dass man das dann, ne, das ist auch so eine Strategie, einfach mit Ängsten und Sorgen umzugehen, dass man sich so überlegt, wie schlimm wird es denn jetzt wirklich für mich persönlich kommen und das dadurch zumindest so ein bisschen relativiert. Also, ich meine, die Klimakrise ist groß, ja, und das ist eine Riesenherausforderung. Herausforderung für uns alle und für den Planeten und für die Menschen hier. Aber trotzdem sich dann auch wieder zu sagen, so für mich persönlich wird es jetzt wahrscheinlich nicht bedeuten, dass es mich in den Abgrund zieht. Und dadurch werden natürlich Probleme dann doch auch mal wieder so ein bisschen kleiner und handhabbarer.
Ja, absolut. Das ist natürlich aber auch eine große Herausforderung, finde ich, ne? Weil auf der anderen Seite man auch denkt, gut, eigentlich, wenn man in einer guten Position steht, müsste man ja eigentlich weiterschauen können, ne? Und langfristiger schauen können und vorausschauender handeln können, als wenn ich jetzt wirklich in einer akut schwierigen Situation stecke. Das heißt, irgendwie so eine gewisse Verantwortung haben unsere Länder dahingehend ja aber doch, oder also wir natürlich auch als Gesellschaft. Es ist ein Riesenthema, wie du sagst. Sagst es schon, aber deswegen auch umso interessanter, mal jetzt auch zu gucken, was genau macht das mit unserer Gesundheit. Ich glaube, die psychische Gesundheit, es ist sehr unterschiedlich, aber es ist natürlich so ein dauerhaft waberndes, man ist so dauerhaft bedrückt. Ne? Was aber vielleicht weniger präsent ist, tatsächlich ja auch die Frage, was macht denn der Klimawandel mit unserer körperlichen Gesundheit?
Ja, das ist was, wo man tatsächlich viel zu wenig drüber nachdenkt. Ne? Man denkt zuerst an die psychische Belastung, aber tatsächlich ist Klimawandel inzwischen ist der so stark, dass der einfach auch körperliche Folgen für uns hat. Und darüber denken wir noch viel, viel zu wenig nach. Und ich denke, das müssen wir eben dringend ändern. Darum nimmt das auch in dem Buch so einen großen Raum ein. Also es geht ja auch um psychische Belastung, aber durchaus auch ganz viel um körperliche. Also das Erste, was einem dazu natürlich einfällt, ist Hitze. Wir wissen, ja. Es gibt eine Erderwärmung und die verändert das Klima. Und tatsächlich führt die Hitze jetzt schon zu wirklich jedes Jahr vielen, vielen tausend Toten, gerade in diesen Hitzewellen. Und das sind jetzt nicht nur die alten Leute. Also das denkt man ja manchmal so als jüngerer Mensch, naja, ein bisschen Hitze und so. Aber so ist es eben nicht, sondern es ist auch eine Riesenbelastung für Schwangere und es ist auch, also es kommt zum Beispiel ganz gehäuft zu Frühgeburten. Es ist echt auch ein Problem, wenn jüngere Menschen sich in die Sonne knallen oder denken, Dachdecker kann da noch einfach weiterarbeiten oder wir gehen zum Joggen, dann können wir uns da wirklich schaden. Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen echt eine andere Haltung da entwickeln, dass wir lernen, ja, so wie das früher war, dass man dachte, geil, super Wetter und jetzt knall ich mich in die Sonne. Das funktioniert nicht mehr, weil diese Sonne so viel stärker und härter ist und mehr scheint und die Wolken auch noch weniger werden. Dazu gibt es also auch gute Daten, die das zeigen, dass die einfach gefährlicher geworden ist für uns.
Was sind denn weitere Krankheitstypen oder typische Krankheiten, Merkmale, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind, außer jetzt die Hitzewellen?
Ja, genau. Es sind jetzt nicht nur in diesem Sinne Hitzetod, sozusagen oder Frühgeburten, sondern das ist total vielschichtig. Also zur Hitze würde ich echt gerne noch ein bisschen was ergänzen, weil man da gar nicht so dran denkt, zum Beispiel an die Medikamente. Ja, jeder von uns weiß, da steht irgendwie auf diesen Packungen drauf, bitte bei Raumtemperatur lagern. Ja, aber wenn du dann so eine Hitzewelle hast und wohnst auch noch in einer Dachwohnung vielleicht, da ist ja nichts mehr.
Natürlich eine andere Raumtemperatur
im Sommer. Ja, genau. Da ist dann Raumtemperatur plötzlich 30 Grad oder so. Aber dafür sind halt Arzneimittel nicht gemacht und zum Beispiel Antibabypille, diese Hormone, die sind halt total hitzeempfindlich, genau wie viele andere Medikamente auch und man muss da echt aufpassen, was man dann damit macht und im Einzelfall am besten mit dem Arzt, mit der Apothekerin besprechen, weil man es gar nicht so pauschal sagen kann. Also man kann die jetzt auch nicht einfach in den Kühlschrank legen, wahrscheinlich wäre Keller noch das Beste, aber also solche Dinge, die müssen wir echt lernen und dann ist die Hitze halt, also mit eins der empfindlichsten Organe bei Hitze ist das Gehirn. Ja, wir denken immer, ja klar, man atmet schwer und das Herz ist natürlich belastet und so und deshalb muss man unbedingt auch viel trinken. Aber tatsächlich schlägt die Hitze total aufs Gehirn, weshalb psychische Erkrankungen steigen, wenn es heiß wird und Menschen zum Beispiel, also gerade auch Ängste und Depressionen, ja, da kommen wir darauf wieder zurück, werden stärker, werden schlimmer, werden häufiger, weil unser Gehirn die Hitze überhaupt nicht mag. Und gut wäre es eben, wir würden dem auch entsprechend Erholung gönnen. Und nicht einfach denken, naja, kein Problem, bei 35 Grad sitze ich halt hier und arbeite trotzdem die ganze Zeit konzentriert. Da ist es schon ganz gut, vielleicht doch mal die Füße in eine Wasserwanne zu stellen oder sich einen Lappen auf die Stirn zu legen oder so. Aber nicht feuchte Tücher aufhängen zum Beispiel, weil dann wird die Luftfeuchtigkeit noch höher und es wird alles noch anstrengender. Also das ist alles nicht so ohne. Und wichtig, wichtig, wir lernen das, was wir tun sollten.
Ja, aber das ist ja eigentlich ganz spannend. Das sind ja so konkrete Tipps, was man tatsächlich machen kann in diesem Übergang. Nur so als Hintergrund, bei mir ist es ja so, dass ich tatsächlich auch einen Teil meines Lebens in Brasilien gelebt habe und das ganz spannend finde, ne? Einfach zu schauen, okay, wie ist da der Alltag dann eben auch einfach anders gestaltet, weil das immer ein Land war, wo klar war, dass es halt Hitzeperioden gibt mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit auch noch dazu, ne? Dass wir also wirklich bei 39, 40 Grad darüber sprechen, wir ja im Hochsommer.
Ja.
Und ich weiß noch, als ich damals hingezogen bin, war ich noch Schülerin und ich habe meinen Mitschülern immer erzählt, dass man in Deutschland ab 25 Grad halt hitzefrei bekam in der Schule und die haben mich alle angeguckt und haben sich totgelacht, weil die meinten so, ja, dann würden wir ja gar keine Schule haben, ne? Weil das wirklich sich auf einige paar Tage, vielleicht 2 Wochen im Jahr darauf beschränkt, dass die Temperaturen unter 25 Grad liegen. Aber was man halt nicht unterschätzen darf, ist, dass dort alles anders ausgelegt ist. Ne? Also ich spreche jetzt ja auch wirklich, wie werden Häuser gebaut? Also Gebäude sind ja in Deutschland wahnsinnig isoliert, sodass sich ja auch die Hitze in den Büros staut. Ne? Das hat man in Brasilien schon mal nicht. So, ja. Dass die Häuser sind ganz anders gebaut, dass viel mehr Zirkulation, Luftzirkulation. Alle Gebäude haben entweder eine Klimaanlage oder ein Ventilator wenigstens richtig installiert, ne, in der Decke und so. Das sind ja wirklich Sachen, mit denen müssen wir uns jetzt sehr auseinandersetzen, weil wir eigentlich auf sehr kalte Temperaturen ausgestattet sind, so in der gesamten Infrastruktur.
Ja, das ist halt was wir auch lernen müssen, so auch die Städtebauer, ja, mehr Bäume pflanzen, mehr Abkühlung und nicht wie hier in München gibt es so einen irren Kinderspielplatz, der da auf dem alten Messegelände gebaut wurde, wo man denkt, das sieht aus wie eine Marslandschaft, wie kann man sowas bauen, weil die Kinder brauchen natürlich auch Schatten und Abkühlung. Ne? Genau, ich glaube also dieser Umgang ist natürlich ein anderer, den südliche Länder uns voraus haben in diesen Dingen. Und die Menschen sind auch dran gewöhnt, muss man schon auch sagen. Also es ist auch für uns so, wir gewöhnen uns ja im Laufe des Sommers dran. Nur ist es jetzt, auch mit dem Klimawandel, haben wir ja oft gar keinen Frühling mehr, so ungefähr. Mhm. Naja, doch, dieses Jahr schon. Aber manchmal knallen ja plötzlich die Temperaturen so los. Und dass man da auch auf sich selber so ein bisschen Rücksicht nimmt und halt denkt, okay, ich habe hier halt jetzt eine Anpassung und ich habe deshalb auch Frühjahrsmüdigkeit. Jetzt nehme ich auch mal ein bisschen Rücksicht auf mich, denn tatsächlich ja gewöhnen wir uns und wir können zum Beispiel auch wieder lernen, mehr zu schwitzen. Ja, viele von uns schwitzen ja gar nicht mehr viel, weiß nicht. Also es ist ja schon sehr unterschiedlich auch und das liegt auch daran, dass wir das so oft unterbinden und dass wir vielleicht auch nie mehr so richtig Sport machen, wo man ins Schwitzen kommt. Aber das Schwitzen ist natürlich total wichtig in der Hitze und tatsächlich kann man das üben, indem man zum Beispiel in die Sauna geht oder doch mal schweißtreibend Sport macht, dann produzieren irgendwann die Schweißdrüsen auch wieder mehr.
Mhm. Ja, das ist gut. Gibt es denn noch so ein paar Tipps, sage ich mal, so ganz konkrete Tipps, besser mit der Umstellung umzugehen?
Also es ist eigentlich immer so, dass man sich so ein bisschen gewöhnen sollte, ne, und Rücksicht auf sich selber nehmen sollte. Und vor allem aber auch, ja, dass uns das ins Bewusstsein kommt. Ich weiß nicht, meine Töchter, ich bin ja jetzt so Mitte 50, meine Töchter, die gucken zum Beispiel jeden Morgen ja nach UV-Index. Und nehmen dann entsprechend Sonnenmilch, was wir ja früher gar nicht getan haben, wo ja immer so, hey, braun war total in. Und,
ja, sind ja extra noch ins Solarium gerannt.
So, genau, extra in die Sonne legen, bloß keine Sonnenmilch, damit man braun wird. Und da sind ja junge Leute heute schon viel, viel schlauer. Und das ist auch total wichtig, weil durch diese weniger Wolken, die wir haben, einfach auch das Hautkrebsrisiko nochmal deutlich steigt. Und wir haben eben vor allem im Frühling Frühling weniger Wolken, sagen so meteorologische Daten. Und gerade im Frühling ist es dann eben so tückisch, dass man denkt, oh, ist ja noch nicht so schlimm mit der Sonne, ne? Kann ich ja jetzt ruhig noch rausgehen, und wundert sich dann über einen Sonnenbrand. Insofern ist es total vernünftig, mehr auf solche Apps zu gucken, einerseits auf UV, aber auch auf Luftverschmutzung, Ozon. Neulich gab es ja mal eine Warnung vom Umweltbundesamt, die sagten, geht jetzt bloß nicht joggen. Wir haben hier gerade so eine fiese Wetterlage, dass wir ganz viel Feinstaub und Ozon haben, und dann ist es einfach ungesund. Also da tut man sich echt nichts Gutes, und man sollte ein bisschen aufpassen, in welcher Tageszeit man joggt, aber vor allem eben ja Apps checken, wie ist heute die Lage.
Ja, und eben nicht nur auf die Temperaturen, sondern auch, wie du sagst, ne, auf den UV-Faktor bzw. Luftverschmutzungsindex ist auch ein richtig guter Tipp. Ich weiß nicht, wie viele Leute das tatsächlich machen.
Da zu gucken. Immer mehr, glaube ich.
Ja, hoffentlich, ne? Aber das ist ja schon nochmal gut, das zu wissen, da nochmal drauf hinzuweisen. Wie sieht es denn aus so mit auch Krankheitsmerkmalen wie Infektionskrankheiten oder häufiger allergische Reaktionen? Also das hört man ja auch mehr, dass plötzlich viele auch irgendwelche Allergien entwickeln. Inwiefern steht das denn in Verbindung zum Klimawandel?
Ja, ganz eng. Also Allergien ist wirklich der Wahnsinn. Also man so früher dachte, das waren echt relativ wenig Leute, die das hatten. Und inzwischen hat ja jeder Dritte irgendeine Allergie. Und meist auch nicht nur eine, sondern dann bist du halt gegen Paprika allergisch und auch noch gegen Äpfel, weil das irgendwie miteinander zu tun hat. Ja. Und wir wissen eben, der Klimawandel trägt da extrem dazu bei. Und zwar auf so gleich mehrfache Art. Also das eine ist natürlich, dass in der Hitze Pflanzen mehr Pollen bilden. Einfach, weil die besser wachsen, weil die Sonne scheint. Dann bilden die auch mehr Blüten, mehr Pollen, und dadurch steigt so das Heuschnupfenrisiko. Dann ist das andere, dass wir ja eigentlich das ganze Jahr irgendwie inzwischen Heuschnupfenrisiko haben, weil das überhaupt nicht mehr aufhört mit den Pollen. Also durch diese milden Winter auch hat man dann die Frühblüher schon Anfang Januar, und die Spätblüher blühen irgendwie noch bis in den Dezember. Also so hat man irgendwie auch dauernd so eine Dauerberieselung an dem Zeug. Und dann werden die Pollen auch noch mehr, weil die Pflanzen unter Stress stehen. Ja, die haben ja auch durch diese Trockenheit und durch diese Hitze, da sind ja keine tropischen Pflanzen, sondern unsere Bäume hier, so gerade auch Birken, die ja so fiese Pollen machen, die reagieren halt auf die Trockenheit. Das sind eigentlich Bäume, die brauchen ganz viel Wasser. Und wenn die merken, hier ist es irgendwie viel zu trocken für mich, dann haben die Stress und machen noch mehr Pollen. Also auch so ein bisschen als Überlebensstrategie. Die denken dann in Anführungszeichen, ich sterbe gleich, ich verdurste. Jetzt muss man noch ganz viele Babys machen, damit ich mich fortpflanze. Und vierter Punkt, und dann sind die Pollen auch noch aggressiver durch Luftverschmutzung. Also wir wissen, dass Bäume an Straßen besonders fiese Pollen machen, die uns besonders krank machen. Also es ist echt so ein Potpourri aus ganz vielen Faktoren, weshalb Allergien so stark steigen. Und eben auch noch nicht nur Kinder welche kriegen oder junge Leute, sondern oft noch ältere Menschen, die ihr Leben lang nichts hatten, und plötzlich mit 50, 60, 70 fangen die an, auf irgendwas zu reagieren.
Wie können wir denn damit gut umgehen? Also gerade in diesem Fall, den du jetzt zuletzt genannt hast, ne, wenn man jetzt älter ist und dann plötzlich sowas entwickelt, dann ist das ja vielleicht auch nicht gleich die erste Schlussfolgerung, ne, was das ist. So. Also kann ich mir vorstellen, wenn man denkt, okay, mein Gott, ich bin jetzt 60, ich hatte ein Leben lang keine Allergien, das wird jetzt ja keine Allergie sein.
Ja, genau, dass man es erstmal überhaupt checkt, wieso einem die Nase läuft und die Augen jucken und so. Und das ist echt wichtig, dass man es checkt, und es ist auch eigentlich wichtig, dass man es behandelt. Also wir sagen ja immer noch Heuschnupfen, das klingt halt schon so, ach ja, ein Schnupfen. Aber man weiß eben, wenn man das nicht behandelt, wird es in der Regel immer schlimmer. Die AllergologInnen sprechen eben auch vom Etagenwechsel. Ja, man kriegt, wenn es dumm läuft, irgendwann Asthma davon. Und darum sagen eigentlich alle ExpertInnen, behandeln. Und das kann man ganz gut mit dieser Hyposensibilisierungstherapie, wo man früher brauchte man dafür Spritzen. Heute packst du dir nur eine Tablette unter die Zunge, und das dauert halt wahnsinnig lange, 3 Jahre. Weshalb viele Leute das auch nicht durchhalten und dann sagen sie, ja, es funktioniert ja nicht. Aber meistens funktioniert es nicht, weil man es halt, ist halt auch anstrengend, das durchzuhalten. Aber es wäre eigentlich total sinnvoll, das zu tun. Und noch wichtiger als die Behandlung ist auch die Prävention, ne? Dass wir aufpassen, dass wir es möglichst gar nicht kriegen. Und immerhin, dazu gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Einerseits sollte man nicht so in so einer Hygienewelt leben, wo man alles mit Hygienereiniger putzt und sich irgendwie alles vom Hals hält, sondern durchaus so einen gesunden Umgang. Ja, wir wissen, dass Kinder, die auf dem Bauernhof aufgewachsen sind, viel geringeres Risiko für Allergien und Asthma haben als Stadtkinder. Also ist schon ganz gut, mal ein Tier zu streicheln oder auch mit Gummistiefeln im Mist zu stehen und in der Erde zu wühlen und so. Und andererseits aber auch nicht das Baby ins Blütenmeer halten. Das ist so ein bisschen, klingt unlogisch, aber es ist so, dass bei Tierallergien, Nahrungsmittelallergien ist es so, dass man möglichst die Vielfalt schon als Baby mitkriegen sollte, ne? Abwechslungsreich ernähren, Tiere und so. Aber die Blütenpollen, die scheinen eher tatsächlich too much zu sein, weil die Atemwege der Babys so klein sind, nimmt man an. Also da eher so ein bisschen nicht unbedingt mit dem Baby die Nase in die Pusteblume halten oder so. Und für uns, also wenn wir jetzt aus dem Kinderalter raus sind, ist wirklich wichtig, dass wir auf unsere Darmgesundheit achten. Ja, der Darm ist ja so ein wichtiges Immunorgan mit seinen 1000 Mikroben, die da drin rumwuseln. Und wir vernachlässigen den immer so, vor allem, weil wir uns gerne so schlecht ernähren. Aber natürlich die Hörerinnen vom Vital-Podcast, die ernähren sich natürlich super, die wissen das. Aber genauso Fast Food, prozessierte Lebensmittel, das ist halt Mist für unser Mikrobiom, für diese Darmbakterien. Und wir wissen heute, die Vielfalt ist geringer als früher, weil wir oft so einen Quatsch essen. Also besser viele Ballaststoffe, Sauerkraut, Kimchi, Joghurt und Co., die lebenden Lebensmittel, damit es unserem Darm gut geht und der uns hilft gegen die Allergien.
Ja, super gut. Das ist auf jeden Fall nochmal gute Tipps auch, das einfach im Hinterkopf zu behalten, für was das alles wichtig ist, ne? Und dass eben wir da auch noch eine globale Situation, sage ich mal, haben, die das eben nochmal mehr abverlangt, dass wir uns einfach wirklich ja auch um uns und unsere Gesundheit kümmern müssen. Denn die Umwelteinflüsse, die werden nicht kleiner, die unsere Gesundheit angreifen können. Ich würde gerne nochmal über das Thema Resilienz sprechen, denn deinem neuen Buch, das heißt ja Klimaresilienz, verbindest du ja erstmals psychologische, gesellschaftliche und gesundheitliche Perspektiven auf den Klimawandel. Und der Begriff Resilienz ist, glaube ich, mittlerweile recht bekannt. Aber was genau meinst du mit Klimaresilienz?
Ja, ne, genau. Also ich fand das eine tolle Kombi, diese Begriffe. Ja, Resilienz, darüber habe ich eben auch schon vor 10 Jahren echt einen Bestseller geschrieben und habe, glaube ich, so ein bisschen auch den Begriff mit bekannt gemacht bei uns in Deutschland. Ja, Resilienz, ne, ist ja diese psychische Widerstandskraft. Ja. Wie schaffe ich es, keine Depressionen, keine Angststörung zu bekommen, auch wenn das Leben gerade schwierig wird? Und bei Klimaresilienz, also im Grunde steht Resilienz immer für Widerstandskraft. Man benutzt den Begriff auch für ökologische Systeme, selbst für die Wirtschaft. Man spricht heute von resilienten Unternehmen, von resilienten Gesellschaften, weil man eben sagt, das heißt eigentlich, ne, ich kann stabil und gesund bleiben in einer herausfordernden Welt. Und gerade ja bei der Klimakrise ist die Welt herausfordernd, psychisch wie körperlich. Und darum finde ich, passt der Begriff einfach total gut. Wie wird man stark und wie bleibt man gesund trotz dieser sich so stark verändernden Umwelt?
Ja. Und diese erstmalige Kombination, ne, in deinem Buch zur Klimaresilienz von psychologischen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Perspektiven, warum sagst du, ist es total wichtig, um eben klimaresilient zu werden, auf diese Verbindungen zu schauen?
Ja, weil man natürlich so das eine ohne das andere schlecht haben kann. Also wir brauchen schon alles von dem. Wir brauchen auch die gesellschaftliche und die politische Perspektive. Aber ja, die tun halt zu wenig sozusagen. Ja, die Politik tut zu wenig. Insofern schreitet der Klima.
Ich ziehe mich ja eigentlich eher runter, wenn ich ehrlich bin, wenn ich auf die Perspektiven gucke.
Ja, das ist echt, also man versteht es eigentlich auch nicht, wenn man denkt, was das für einen Impact hat, dieser Klimawandel, ja auf wirklich alles, ja auch auf die Wirtschaft, ja auch auf unsere Ernährung, auch auf unsere Gesundheit, dann ist das eigentlich echt nicht zu begreifen, wie man den so ignorieren kann. Aber ja, das liegt wohl daran, dass Politiker halt 4 Jahre vorausdenken, bis sie wieder gewählt werden und das deshalb bei vielen nicht so angekommen ist. Und darum, ja, so ist es ja auch bei der anderen Resilienz, bei der psychischen, da kann man natürlich auch sagen, Mensch, der Stress am Arbeitsplatz, da müssten eigentlich Arbeitgeber was dran tun, dass der nicht so hoch wird. Aber ne, solange da so wenig passiert, kann ich halt ja trotzdem immer noch für mich sorgen und meinen Beitrag leisten, dass die Klimakrise nicht noch schlimmer wird und auch eben mich schützen, indem ich die richtigen Strategien entwickle und viel, viel lerne im Umgang mit Hitze, mit Allergien, mit Infektionen, die du eben noch angesprochen hattest und eben auch mit den psychischen Herausforderungen.
Was sind denn beispielsweise so psychologische Strategien, die uns helfen, die uns stärker machen? Kannst du da so 1, 2 Tipps geben?
Ja, genau. Wir hatten ganz am Anfang schon mal so gesagt, ne, das eine ist so dieses Einordnen. Ja, also auch wenn es mich belastet, und das ist ja zu Recht belastet es mich, dann doch nochmal schauen, so wie schlimm wird es für mich werden und dann kann ich es vielleicht ein Stück weit relativieren. Ich weiß schon, das fällt schwer beim Klimawandel, das funktioniert bei anderen Dingen besser beim Klimawandel, aber es ist hart, weil es einfach so eine riesen Krise ist und trotzdem kann man eben vielleicht für sich selber sagen, okay, aber ich kann damit umgehen, lernen. Auch so ein Stück weit akzeptieren, dass es so ist, ja, also die Welt wird nicht mehr so werden wie vor 50 Jahren. Wir haben, sind schon einen Weg gegangen. Unser Leben ist auch einfach nicht klimaneutral, jedenfalls in der aktuellen Welt nicht. Also, ne, wir werden uns nicht in Luft auflösen können, so mit jedem Atemzug, ja, atme ich CO2 aus. So ist es ein Stück weit. Und das muss ich auch akzeptieren. Und ich versuche einfach das Beste draus zu machen. Also eine der wichtigsten Strategien für eine gesunde Psyche ist, dass man wieder ins Handeln kommt. Dass man nicht so, du hast es am Anfang auch mal ganz schön erzählt, ne, wie erdrückt man sich ja fühlt von dieser Klimakrise und von diesen Veränderungen. Und man das ist so dieses Schlimme, dass man so, ja, so Opfer ist, ja, dass man so rumgeschüttelt wird von der Politik und von all diesen Veränderungen. Und für die Seele ist es so wichtig, dass wir zusehen, dass wir ein bisschen wieder die Zügel in die Hand kriegen. Dass wir halt sagen, okay, diese Dinge sind so, das akzeptiere ich, muss ich akzeptieren, aber für mein Leben tue ich das, was ich tun kann. Und ganz bewusst jeden Tag entscheide ich mich wieder, ich fahre jetzt Fahrrad, tut mir sowieso gut und nicht Auto. Und ich überlege mir mal, wie ich meine Reise auch anders machen kann und nicht mit dem Flugzeug. Und was ich kaufe, was ich esse, dass man so ganz, ganz klar diese Strategien macht, dass man eben doch auf Biolandwirtschaft setzt, weil die einfach Arten schützt, während die industrielle Landwirtschaft halt tagtäglich Arten vernichtet auf diesem Planeten. Und dass wir auch nicht so viel wegschmeißen, ja. Also Landwirtschaft ist wirklich ein harter Faktor beim Thema Artenvielfalt und Klimakrise. 60% der Lebensmittel, die in Deutschland weggeschmissen werden, schmeißen wir weg. Wir simplen VerbraucherInnen. Also das ist nicht die Industrie und nicht die Supermärkte und nicht die Bauern, sondern wir, 60%. Und dass man da auch mal denkt, Mensch, ne, man kann die Sachen noch essen. Wir wissen, viele junge Leute holen sich was aus Mülltonnen, um das zu retten. Also man musste nicht gleich Sachen wegschmeißen, wenn die mal eine Macke haben oder ein bisschen schrumpelig aussehen und vielleicht auch klüger einkaufen, dass man halt schon gar nicht so viel wegschmeißt. Also das sind, jetzt hatten wir schon so, ne, akzeptieren, einordnen, ins Handeln kommen, Selbstwirksamkeit erleben, nennen PsychologInnen das. Und auch Sinn erleben ist so wichtig. Also, dass man sich selber immer wieder motiviert, sich klar macht, wie wichtig das ist und dann aus seinem Handeln ja auch das zieht. Ja, also ich fühle mich ja auch besser, wenn ich weiß, jetzt tue ich was Gutes und das ist wichtig, was ich hier tue und ich leiste meinen Beitrag. Also für mein Gehirn ist das total wichtig. Also wir können natürlich auch immer irgendwie sagen, Mensch, ich verdränge das jetzt und ich lebe halt mein Leben und habe total Spaß und dann mache ich mir gar keine Sorgen. Aber das funktioniert ja gar nicht, weil wir wissen das ja eigentlich, dass das nicht gut ist. Und dann entsteht so eine kognitive Dissonanz, wie man das nennt, ja, zwischen unserem Handeln und dem, was wir eigentlich wissen. Also besser tut es uns, die Zeichen der Zeit zu erkennen, auch zu akzeptieren, wie die Lage ist und dann das Beste draus machen. Und für sich so gucken, was kann ich denn schaffen? Ja, also es gibt da so ein tolles Diagramm, diese drei Kreise, ja, kennst du das, die so ineinander gehen und wo man denkt, was müsste man tun und was kann ich tun? Also, dass man das so für sich auch nochmal klar zieht. Ich kann hier nicht die ganze Welt retten, aber in meinem kleinen Umfeld kann ich doch ganz schön viel erreichen.
Ja, ich finde es total schön und ich bin auch jemand, der genau das jeden Tag versucht irgendwie zu sehen. Ne? Auch zu sagen, ich bin auch absolut Vertreterin der Meinung, wenn jeder irgendwie wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, dann leisten wir insgesamt halt schon sehr viel mehr, als wenn wir nicht mal diesen kleinen Beitrag leisten. Ne? Weil natürlich verstehe ich auch, dass vielleicht viele auch sagen, gut, Nachhaltigkeit geht halt nicht einher mit Wirtschaftswachstum beispielsweise. Oder Nachhaltigkeit ist eben auch leider immer auch noch oft eine Budgetfrage. Es gibt sicherlich viele Familien, die sagen einfach, ich würde ja gerne irgendwie nachhaltig einkaufen und ich würde ja gerne am liebsten irgendwie meinen regionalen Biobauern hier unterstützen, aber ich schaff's finanziell gar nicht.
Das verstehe ich total. Das ist eine soziale Frage auch, aber viel Nachhaltigkeit geht natürlich auch ganz toll mit einem kleinen Geldbeutel, zum Beispiel Vintage, ja. Also gebrauchte Sachen kaufen. Eben von Secondhand bis auch irgendwie Tech-Geräte, also so, das schont den Geldbeutel und es ist extrem nachhaltig und auch Sachen aufbrauchen, ja. Also ich habe ganz viele Leute auch in meinem Umfeld, die halt total selbstbewusst in ihren absolut durchgelatschten Sneakers und mit dem iPhone 4,5, keine Ahnung, noch rumlaufen und eben sagen, ich bin da total stolz drauf, weil ich rock dieses Ding jetzt runter, bis es wirklich auseinanderfällt und gar nicht mehr geht. Und ne, also so, ich glaube, man kann immer man kann auch Bio und dann isst man halt Erbsen und nicht dauernd das Schnitzel und so weiter. Also so, ich glaube, es gibt, ohne dass ich Leuten hier Vorschriften machen will, aber man kann für sich selber gucken und man darf echt nicht vergessen, wir haben so eine Macht, wir VerbraucherInnen letztlich. Ja, also klar, wir sitzen hier nicht an den Schalthebeln und wir sind nicht BundeskanzlerIn, aber man sieht ja, wie viel Bio es in Supermärkten inzwischen gibt und dadurch haben wir einfach auch eine Macht, dass sich Dinge verändern. Und die Industrie, die änderten das sofort, wenn die merken, wir wollen veganes Essen, dann hupsdiwupps gibt es plötzlich ganz viele Produkte. Ja? Also die sind da ganz schnell mit dabei, wenn wir unsere Macht auch nutzen.
Ja, es ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Blickwinkel, den du da aufmachst. Ne? Weil ich glaube, häufig, gerade wenn wir in die Politik gucken, ne, und es hat gesagt, ja, wir sind jetzt nicht Bundeskanzlerin, Bundeskanzler, aber oftmals ist das ja so die Haltung, dass sie sagen, okay, eigentlich muss die Politik ja auch erstmal was verändern, dass wir ja das ja gar nicht schaffen, von unten, so in Anführungsstrichen von unten, da die Veränderung zu bringen, wenn die Politik das halt nicht auf ihre Agenda schreibt oder gewisse Lobbys halt einfach immer noch so stark sind oder da auch noch einen anderen Player hier mit reinzubringen, sind ja auch einfach Medien, muss man sagen, dass ich dann vielleicht hier irgendwie meinen Beitrag geleistet habe und dann öffne ich, keine Ahnung, Social Media und sehe aber, wie irgendwelche Rich People halt mit einer Rakete ins All fliegen. Ich denke mir so, ja, gut. Ja. Schön, dass ich meinen Schnitzel hier weggelassen habe und irgendwie meine Latschen so lange trage, bis sie auseinanderfallen, wenn die dann halt irgendwie ins All fliegen. Also weißt du, was ich meine? Das ist natürlich auch noch ein Riesenproblem auf diese Resilienz, glaube ich, oder auf diese psychische Stärke, wenn ich dann aber auf der anderen Seite ja auch permanent in die ganze Welt gucken kann. Na, ich glaube, auch das war früher einfacher, weil man ja auch mehr so in seinem Kosmos geblieben ist. Jetzt gucke ich ja aber irgendwie in, keine Ahnung, 50.000 Mal am Tag, was machen andere irgendwo auf dem anderen also an einem anderen Ort auf dem Planeten und denke mir so, ja, gut, danke für nichts.
Absolut. Und ich meine, das gilt ja für alle Themen. Ja, also schlimmer geht immer sozusagen. Ja. Also das kann ich in meinem ganzen Leben immer machen. Also dass ich sage, naja, ich mache jetzt irgendwie schlampige Arbeit, aber Kollege X macht ja noch schlampigere Arbeit. Ja, oder ich schreie meine Kinder an, aber die schlägt ja ihre Kinder. Ja, also ich meine, das kann man immer wirklich und immer noch höher drehen und da muss ich mich eigentlich gar nicht mehr ordentlich verhalten, obwohl ich das total verstehe. Mich riecht das auch auf, ja, also auch diese Privatjets, das ist ja der Wahnsinn, wie viele von diesen Promis mit Privatjets rumfliegen und was die in die Luft pusten und wie ungerecht dieser CO2-Abdruck ist, den Reiche produzieren im Vergleich zu Ärmeren. Nur muss man auch sagen, wir beide, Clarissa und Christina, sind halt im globalen Vergleich natürlich auch die Superreichen, ja, also machen einen riesen CO2-Abdruck im Vergleich zu Leuten in ärmeren Ländern. Also von daher, genau, das immer so für sich dann doch nochmal einzusortieren, zu sagen, das reicht nicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber der macht ja auch. Trotzdem tut es uns besser, also wirklich auch für unsere Psyche, unseren Geist, unser Zufriedensein mit uns und der Welt, wenn wir zumindest für uns gute Menschen sind und gute Entscheidungen treffen und manchmal auch nicht so gute und dann schlumpft man sich halt doch mal durch, aber möglichst oft jeden Tag wirklich so für sich, mit sich im Reinen zu sein und sagen, diesen Weg gehe ich. Und ich bin nicht allein. Da gibt's ganz viele, die gehen den Weg auch. Und je mehr wir werden, desto mehr wird die Politik auch wissen, dass sie uns entgegenkommen muss und dringend Weichen stellen muss, die unseren Weg für alle leichter machen.
Ja, ich bringe das auch nur an, weil ich glaube, anfangs, was ich auch gesagt habe, dass es sogar ja helfen kann, wenn man sich das bewusst macht, ne, und sagt, wo, zu welcher Gruppe gehöre ich, aber eben auch dann die Entscheidung zu treffen, ja, und weil, ne, wir auch in dieser Luxussituation sind, haben wir aber auch mehr Verantwortung. Also, und das ist ja auch wieder etwas, was einem ja diesen Sinn geben kann, ne, dass man ja sagen kann, okay, ich habe ja die Macht, etwas zu verändern und habe ja vielleicht im Vergleich zu anderen Menschen in anderen Ländern auch nochmal mehr Hebel und damit aber auch mehr Verantwortung. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, sondern das kann ja auch durchaus total positiv auf mich wirken, so, ne, dass ich sage, ja cool, ich kann ja hier eigentlich sogar noch mehr anpacken, als vielleicht andere das können.
Ja. Genau, weil genau das gibt einem dann diese schöne Selbstwirksamkeit, ja, die unserer Seele so gut tut.
Gibt es denn trotzdem etwas, was du dir in Hinsicht auf, wie schaffen wir es als Gesellschaft, resilient zu werden, wünscht von Playern wie Politik, Medien oder auch der Gesellschaft selbst?
Ja, ich wünsche mir natürlich, dass die Politik da auch die entsprechenden Weichen stellt. Ja, gar keine Frage. Also, ne, also klar ist es wichtig und toll, dass wir alle selber aktiv werden, aber keine Frage. Also die können natürlich so viel mehr erreichen, indem sie eben CO2-Fußabdrücke stärker besteuern. Jetzt passiert halt wieder das Gegenteil. Ja, die Pendlerpauschale, also Pendler können jetzt wieder noch billiger mit dem Auto zur Arbeit pendeln. Ich verstehe schon jetzt, ne, liebe HörerInnen, die ihr auf dem Land wohnt und sagt, ich kann aber nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Verstehe ich schon. Andererseits kommen wie mit S-Bahn. Also ich finde es einfach total falsch, Steuererleichterungen in diese Richtung zu schaffen. Es müsste einfach besteuert werden, was der Umwelt nicht gut tut. Und Verlockungen machen für Dinge, die der Umwelt gut tun. Das ist total nötig, weil wir einfach in eine Riesenkatastrophe reinlaufen mit dieser Art Klimapolitik oder Nicht-Klimapolitik, wie wir sie gerade fahren. Und ich glaube auch, ne, du hast eben gesagt, ja, oft beißt sich das mit der Wirtschaft, aber oft tut es das auch nicht. Also mein Deutschland war mal Weltmarktführer bei Windkraft, ja, bevor das dann kaputt gemacht wurde, auch durch so populistisches Getue. Und ja, wer ist jetzt Weltmarktführer in Windkraft? China. weil die bauen die jetzt. Die haben das alles übernommen. Bei uns geht es der Windkraftindustrie ganz schlecht, all den Herstellern von diesen Rotoren und so. Also das ist so traurig. Und auch ja, bei den Autos sieht man es ja auch. Also man hat die Jahrzehnte jetzt geschützt mit ihren Verbrennern und immer hat die Politik gesagt, na, wir setzen nicht auf E-Autos und so. Ja, und wie stehen wir jetzt international da? Die Menschen wollen E-Autos und plötzlich ist unsere tolle deutsche Autoindustrie quasi abgehängt. Also es tut, glaube ich, auch der Wirtschaft gut, in diese Ziele zu investieren, weil irgendwann wird es gar nicht mehr anders gehen. Ja, dann irgendwann werden die Entwicklungen so drastisch sein mit Artenschwund und Klimaerwärmung, dass das gehandelt werden muss. Und dann so hart wahrscheinlich. Also besser, wir tun jetzt schon mal die klugen Dinge.
Absolut. Ich bin da auch Verfechterin von. Ich bringe mal Stimmen rein, ne, die quasi, die ich kenne und die ich aufschnappe und die man ja auch aus den Medien mitbekommt und so weiter. Ja. Das ist eben einfach noch viele Leute genauso sehen. Ne? Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass man durchaus mit nachhaltigen Projekten, nachhaltigen Zielen auch eine Wirtschaft fördern kann. Weil, ja, wie du sagst, irgendwann haben wir gar keine Wahl. Gibt es denn etwas, so zum Abschluss vielleicht, was dich trotzdem optimistisch stimmt, so trotz aller Krisen und Herausforderungen? Weil ich glaube, auch das ist ja wichtig bei einer guten Resilienz, dass man immer sich etwas vor Augen führt, was einen optimistisch denken lässt, was einen Hoffnung gibt. Ja? Also es ist ja nicht nur so lose Worthüllen sind, sondern Hoffnung ist ja ein richtig, richtig, richtig treibender Faktor, um zu handeln, muss man sagen.
Ja.
Und ich glaube auch, dass Hoffnung wirklich zuletzt stirbt. Von dem her, was gibt es denn da aus deinem Repertoire?
Das ist total wichtig, was du sagst. Ja, das ist auch wirklich so eine Key Strategy, ja, Schlüsselstrategie für Resilienz, dass man sich immer wieder auch darauf besinnt, was kann meinen Optimismus nähren und wieso kann ich überhaupt noch hoffen, sozusagen. Und bei der normalen Resilienz im Alltag mache ich das wirklich so, dass ich Augen aufhalte und immer gucken, was passiert Gutes in meinem Leben auch. Also auch wenn natürlich immer wieder Dinge passieren, die mich bedrücken und runterziehen, aber jeden Tag kommen auch die netten kleinen Dinge, unser schönes Gespräch hier, wo man ja wirklich so viel wieder von sich auch für sich mitnehmen kann und dass man sich dann wirklich auch bewusst darüber freut und das wahrnimmt. Also das ist jetzt mal so eine grundsätzliche Optimismusstrategie, die für alles hilft. Ja,
ja.
Also man weiß wirklich, 6 Wochen solche Dinge tun, hand the good stuff, jeden Tag das gute Zeug jagen, das mindert depressive Symptome. Das ist wirklich eine Kraft, die wir da haben. Und ja, beim Thema Klima funktioniert es nicht anders. Also wirklich nochmal Nase drauf. Ne? Was kann ich tun? Wie viele Menschen gibt es auch, bei denen das angekommen ist, die was tun schon heute? Wie sehr hat sich auch doch dieses Thema gewandelt, dass das jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Also das sind jetzt viele Menschen, die das einfordern und die sich engagieren. Und wir haben natürlich auch politisch doch einiges geschafft. Wir haben jetzt sehr viel geschimpft über die Politik, auch zu Recht. Also mir geht das auch wirklich alles viel, viel zu langsam. Aber gleichzeitig muss man schon sehen, ja, also es sind jetzt immerhin diese Ziele auch in vielen Verträgen, wir haben eine bessere Luftqualität, also auch in der EU passiert da viel. Wir wissen, es gibt inzwischen Förderung für Umweltschutz, stärkeren. Das ist schon auch ein Thema, was so langsam verfängt. Und wenn man dann denkt, dass wir ja auch andere große Krisen schon bewältigt haben. Also ich war Ozonloch, war so in meiner Jugend in den 80er, 90ern so ein großes Thema. Das wurde immer größer und hat einem echt Angst gemacht, weil damit ja auch die UV-Strahlung so zunahm auf der Erde. Und inzwischen ist dieses Ozonloch ganz schön klein geworden, weil man halt FCKW verboten hat in diesen Spraydosen und so.
Ja.
Also da plötzlich, als das so akut wurde mit dem Ozonloch, ist ganz viel passiert international oder auch mit dem Waldsterben. Dem Wald geht's nicht gut. Kein Vergleich mit den 80er, 90ern, als das so ein ganz Riesenthema war. Flüsse sind sauberer geworden. Also so, man sieht schon, es tut sich auch was. Und von daher habe ich große Hoffnung, aus dieser Summe von täglich Gutem und auch der Geschichte, aus der wir lernen, dass sich doch auch gute Dinge entwickeln, habe ich dann Hoffnung, dass wir es doch geregelt kriegen, wenn wir alle genug dafür tun und darauf aufmerksam machen, dass das nötig ist.
Ja, das finde ich auch. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Abschlusswort, weil ich glaube, ne, ob das jetzt auf die Klimakrise ist oder eben auch auf andere Krisen, auf persönliche Krisen, individuelle Krisen, dass immer wieder seinen Blick einfach zu richten und zu führen, ne? Und eben auch auf positive Sachen zu gucken, zu sagen, gut, unser Leben ist ja auf jeden Fall ein Geschenk und ein Schatz und wir können ganz, ganz viel aus dem machen und mit dem machen. Das ist, glaube ich, wichtig generell einfach für uns, für unsere Gesundheit.
Ja.
Vielen, vielen Dank, liebe Christina. Es war wirklich ganz toll. Hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Und dann auch eben so ehrlich und offen über alles zu sprechen. Ne? Sowohl, man ist es ja auch Quatsch, sich das schön zu sprechen oder so. Ne? Man muss es ja, wie du auch getan hast, mit deinem neuen Buch irgendwo auch bei der Wurzel packen, aber eben trotzdem Hoffnung geben und optimistisch bleiben.
Ja, und ne, wir haben so viel in der Hand, wenn wir uns informieren, wenn wir schlau sind und wenn wir uns engagieren. Also so, und das tut einem ja letztlich auch gut. Und vielen Dank, Clarissa, also für dein Interesse und deine tollen Fragen und Gedanken, Kommentare. Das war jetzt ein ganz schönes Gespräch. Danke.
Ja, fand ich auch. Vielen Dank. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir hier mit dieser Folge für viele Hörerinnen und Hörer da auch nochmal mehr Wissen schenken dürfen. In 2 Wochen gibt es dann bereits schon eine neue Folge vom Vital Gesundheits Podcast, in der wir uns der gesunden Ernährung widmen und wie sie Leben verlängern und auch retten kann. Das Problem dabei, wie soll man bei all den Infos zu gesunder Ernährung auf die richtigen setzen? Wem kann man vertrauen? Welcher Ernährungstrend stimmt denn nun? Das sind die großen Fragen, denen Epidemiologin Dr. Karin Michels auf den Grund geht und auch in ihrem neuen Buch Die Ernährungsgerade zusammenfasst. Und sie wird dann bei uns sein und hoffentlich auch ganz, ganz viele wichtige Infos teilen. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke und bis zum Wiederhören könnt ihr uns folgen bei Instagram Vital Magazin oder auch bei Facebook oder ihr geht einfach auf vital.de. Außerdem gibt es natürlich auch das Vital-Printheft, das ihr durchblättern könnt und wir freuen uns über Feedback und Anregungen von euch. Dafür einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de schicken. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder dabei seid und hoffe, ihr lasst es euch bis dahin gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.